Ja, wir haben freie Predigt, die ist mir dann heute zugestanden worden. Ich wollte jetzt eine Frage stellen. Die Irene, der Herbert, der Jochen, ihr habt heute beide, alle drei, kurz was gesagt hier vorne. Warum? Wozu? Wozu habt ihr das getan? Um andere zu ermutigen. Möchte ich heute auch tun. Ermutigen in was?
Glauben,
ermutigen im Glauben. Genau. Deswegen geben wir Zeugnisse, weil wir im Glauben ermutigen wollen. Und es kann uns, wir haben zuletzt als Gemeinde das ein bisschen bewegtes Thema und wir haben tatsächlich im Hauskreis, im Gemeindebibelhauskreis auch das Thema thematisiert und ich hatte sehr viel zuletzt seelsorgerliche Gespräche auch um das Thema Glauben. Auch in der Gemeinde, in der Familie haben wir es bewegt. Und so bin ich der Meinung, ist es dran, auch drüber zu predigen. Und so wollen wir uns heute gemeinsam über einen alten Glaubenshelden Gedanken machen, weil ermutigen tut uns immer, deswegen geben wir ja Zeugnis, das Beispiel von anderen Gläubigen. Und wenn wir so etwas tun, wollen wir uns vorher die Frage stellen, was zeichnet einen Glaubenshelden eigentlich aus? Und der Hebräer, Kapitel 11, das ist das Kapitel, das uns Glaubensleben und Glaubenstat erklärt. Es redet davon, dass man überzeugt ist von Dingen, die man nicht sieht, dass man Gott darüber Glauben schenkt, indem man gehorsam ist. Auch wenn es gegen das geht, was einem die Welt oder der Verstand vorgibt. Aber heldenhaft wird es erst dann, wenn es einen Preis, wenn es einen Aufwand bedeutet. Je weniger man solches Verhalten natürlicherweise erwarten würde, je weniger es dem Glaubenden vordergründig einbringt, desto heldenhafter erscheint es uns. Und wenn Brüdern und Schwestern Gott trotzdem gehorchen, dann ermutigt es uns. Das ist es, was Glauben ausmacht. Und so wird das persönliche Leben manchmal zum öffentlichen Zeugnis für die Welt und für die Glaubensgeschwister. Wann hast du das letzte Mal wegen deines Gewissens ein Opfer gebracht? Wann hast du wegen deines Glaubens einen Preis bezahlt? Wenn sowas in deinem Leben ganz und gar fehlt, dann kommt vielleicht die Frage auf, bin ich überhaupt im Glauben? Darum heißt meine Predigtüberschrift heute, wahre Hingabe und doppelte Kosten. Oder wir können auch sagen, der Weinberg Nabots. Es ist nämlich eine Sache, davon zu lesen oder zu reden oder es gut zu finden, dass Menschen im Glauben Opfer bringen. Aber es ist eine andere Sache, sowas zu tun. Menschen, die solches tun, die stehen eigentlich nie in Frage, ob sie wiedergeboren sind. Manchmal ist es aber auch so, dass einen solchen der Glaube in eine Situation bringen kann, in der bleibt man gehorsam, man keine Chance hat, den negativen Folgen zu entrinnen. Entschieden ist entschieden und dann zahlst du den Preis für deinen Glauben. Und der ist manchmal ganz schön hoch. Von solch einem Helden wollen wir heute lesen in 1. Könige, Kapitel 21. Wir erfahren von jemandem, der sich dem Bösen ausliefert und dann chancenlos dem Bösen ausgeliefert bleibt, weil er seiner Überzeugung, weil er seinem Gewissen treu bleiben will. 1. Könige 21, die ersten drei Verse. Ich lese aus der Elberfelder. Und es geschah nach diesen Ereignissen, Naboth, der Jezreeliter, hatte einen Weinberg, der in Jezreel war. Und zwar gleich neben dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Und Ahab redete zu Naboth und sagte, gib mir deinen Weinberg. Er soll mein Gemüsegarten werden. Denn er ist nahe bei meinem Haus. Ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg als den hier. Oder wenn es besser ist in deinen Augen, gebe ich dir als Kaufpreis für ihn das Geld. Aber Naboth sagte zu Ahab, fern sei es von mir, vor dem Herrn, dass ich das Erbe meiner Väter gebe. Da ging Ahab in sein Haus, missmütig und wütend über das Wort, das der Jezreeliter Naboth zu ihm geredet hatte, dass er gesagt hatte, ich gebe dir das Erbe meiner Väter nicht. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Gesicht ab und aß nichts. Da kam seine Frau Isabel zu ihm hinein und sagte zu ihm, warum denn ist dein Geist missmutig und warum isst du nichts? Er sagte zu ihr, weil ich zu dem Jezreeliter Naboth geredet und ihm gesagt habe, gib mir deinen Weinberg für Geld oder wenn es dir gefällt, will ich dir stattdessen einen anderen Weinberg geben. Er aber sagte, ich gebe dir meinen Weinberg nicht. Da sagte seine Frau Isabel zu ihm, du übst doch jetzt die Königsherrschaft über Israel aus. Steh auf, iss und lass dein Herz fröhlich sein. Ich werde dir den Weinberg des Jezreeliters Naboths geben. Dann schrieb sie Briefe im Namen Ahabs und siegelte sie mit einem Siegel und sandte die Briefe an die Ältesten und an die Vornehmen, die mit Naboth zusammen in seiner Stadt wohnten. Und sie schrieb in den Briefen Folgendes, ruft ein Fasten aus und lasst Naboth oben an im Volk sitzen und setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne der Bosheit, dass sie gegen ihn zeugen, indem sie sagen, du hast Gott und dem König gelästert. Dann führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. Da taten die Männer seiner Stadt, die Ältesten und die Vornehmen, die in seiner Stadt wohnten, wie Isabel zu ihnen gesandt hatte. So wie in den Briefen geschrieben stand, die sie ihnen gesandt hatte. Sie riefen ein Fasten aus und ließen Naboth oben an dem Volk sitzen. Dann kamen die beiden Männer, die Söhne der Bosheit, und setzten sich ihm gegenüber. Und die Männer der Bosheit zeugten gegen Naboth vor dem Volk, indem sie sagten, Naboth hat Gott und den König gelästert. Dann führte man ihn zur Stadt hinaus und steinigte ihn und er starb. Und sie sandten zu Isabel und ließen ihr sagen, Naboth ist gesteinigt worden und er ist tot. Was für eine Geschichte. Schwer zu ertragen, wie ich finde, dass sich hier jemand in eine Situation begibt, in der er absolut machtlos wird, sich gegen das Unrecht zu wehren. Aber erstmal zum Kontext. Wir lesen hier eine Begebenheit aus der vorexilischen Zeit. Israel war zerteilt in das Südreich. Das bestand aus Juda und Benjamin und das Nordreich, damals genannt Israel, bestehend aus den 10 anderen Stämmen. König und Hauptfigur, das haben wir gelesen, ist der König Ahab. Und man kann ohne Übertreibung sagen, der böseste König aller Zeiten. Und seine Frau Isabel, sie war die Tochter eines rauen Phönizierkönigs. Sie stammte aus einer Familie, in der man es gewohnt war, sich zu nehmen, was man möchte. Und man war niemals zilperlich in der Wahl der Mittel. Sie hatte kein Verständnis für diesen schwächelnden König, der tatsächlich überlegte, ob er dem moralischen Recht eines Nachbarn nachgab und sich hinlegte und schmollte wie ein kleines Kind, als er nicht bekam, was er wollte. Aber so, sie behielt die Hosen an und demonstrierte sich und anderen ihre Macht. Und das war wohl in dieser Ehe schon länger Programm. Ahab hatte diese Isabel zwar völlig freiwillig geheiratet, aber seither folgte er ihren Vorgaben. Die Phönizier zu dieser Zeit huldigten auch dem Baal. Und so war Ahab schon lange damit beschäftigt, den biblischen Glauben im Nordreich in Israel abzuschaffen und den Baalskult einzuführen und zu vertiefen. Und so betrachtete er auch Elia, den Propheten dieser Zeit, als seinen persönlichen Feind. Ein bisschen später in Vers 20 steht, und Ahab sagte zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Und in Vers 25 später lesen wir, was ich vorhin behauptet habe, es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihn hatte seine Frau Isabel verführt. Welch ein Fazit. Hey, was für ein Aufkleber für die Ewigkeit. Dieser König und seine Frau, das waren gefährliche Leute. Und egal ob heute oder damals, solchen Machtmenschen spuckt man nicht so einfach in die Suppe. Einer, der das schon mal öffentlich getan hatte, das war unser Freund Elia, der Tischbiter, der Prophet dieser Zeit. Er hatte öffentlich gegen ihn und gegen das Tun seiner Baalspriester gepredigt. Vielleicht kennt ihr die Begebenheit am Berg Karmel und die von Elia erbetene Trockenheit und wie sie sich auflöste, weil Gott sich zu ihm stellte. Auf ihre Art war diese Isabel eine ziemlich taffe Person. Denn sie stellte sich offen gegen Elia, obwohl sie wissen konnte, dass er ja unter dem Schirm des Höchsten steht. Und wer die Königsbücher kennt, der weiß auch, dass sie diesen Elia anschließend ordentlich erschreckt hat und ihn zumindest demoralisiert hat. Wir können auch lesen, dass Gott ihn wieder ermutigt hat, aber wir wissen auch, dass Elia, und damit kommen wir auch zum irgendwie übergeordneten Thema von heute, dass Elia in dieser Angelegenheit keinen Erfolg hatte. Er durfte das nicht erleben. Wenn wir seine Geschichte am Karmel überdenken, dann würden wir doch erwarten, dass ob des Zeugnisses Gottes am Berg Karmel, wie er die Baalspropheten vorführt, dass dies im ganzen Volk umgeht und dass eine Erweckung und eine Reformation stattfinden würde. Aber das Volk kehrte nicht um. Und das war für Elia schon entmutigend, wie wir dort auch lesen können. Ich habe es in der Bibelstelle nicht dazu geschrieben. Ist irgendwo Kapitel 18 oder 19. Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Ich allein. Und nun trachten sie auch mir danach, das Leben zu nehmen. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist eine Aussage, die oft häufig zitiert wird. Das ist Elias Spruch zu Gott. Kapitel 19, Vers 10. Aber Gott tröstet ihn. In Kapitel 19, Vers 18 sagt Gott dann zu ihm, aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Siebentausend Menschen, von denen Gott wusste und Elia nicht, die treu zu Gott gestanden hatten. Und wie ihr sicher wisst, werden wir auch im Neuen Testament von Gott so angesprochen wie Elia hier gerade eben. 1. Petrus 4, Vers 12 heißt es, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Auch wir werden ermahnt und ermutigt, treu zu bleiben, auch wenn wir uns alleine fühlen. Nun, es ist eine Sache, einem Entmutigten zu sagen, du, deine Sache ist halb so schlimm und da gibt es noch andere. Du bist nicht der Einzige, der angezählt ist. Lass dich nicht befremden. Aber es ist eine ganz besonders andere Sache, welche Gott hier dem Elia zeigt und macht mit ihm, als er ihn ermahnt und ermutigt. Es ist nämlich ganz erstaunlich, finde ich, wie Gott hier ganz Israel und im Besonderen auch Elia zeigt, durch diesen Naboth, es gibt noch einen tieferen Glauben als den deinen. Und er bringt unseren Held im Anschluss an unseren heutigen Text, nein, nicht in unseren Held, sondern er bringt unseren, diesen Elia im Anschluss an diesen Text, den wir heute auslegen, er bringt diesen Elia ab Vers 15, 16, 17 mitten in das Vorbild, mitten in das Leben, mitten in das Zeugnis des Lebens und Sterbens von Elias hinein. Und dabei hat es unser Held mit Namen Naboth nicht gerade einfacher. Nein, er hatte nämlich sogar zwei Probleme. Er war ganz offensichtlich einer der 7000 Übriggebliebenen. So wie Elia war er derjenige, der sich nicht vor Baal niederwerfen. Einer mit Überzeugung und Gewissen, der nicht sein Knie beugen würde. Aber er hatte noch ein Problem. Er konnte nicht davonlaufen wie Elia. Er konnte diesem üblen Paar nicht aus dem Weg gehen. Denn er war ihr Nachbar in Jezreel. Jezreel, das war ca. 90 Kilometer nördlich von Jerusalem entfernt. Und hier, das war wohl der Zweitwohnsitz des Königs, meistens für den Winter. Wir lesen nochmal die ersten 3-4 Verse. Und es geschah nach diesen Ereignissen, Naboth, der Jezreeliter, hatte einen Weinberg, der in Jezreel war, und zwar gleich neben dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Und Ahab redete zu Naboth und sagte, gib mir deinen Weinberg, es soll mein Gemüsegarten werden, denn er ist nahe bei meinem Haus. Ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg als den hier, oder wenn es besser ist in deinen Augen, gebe ich dir Geld als Kaufpreis für ihn. Aber Naboth sagte zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich das Erbe meiner Väter gebe. Wie klingt Naboths Antwort in deinen Ohren? Rebellisch? Stur? Nun, wenn wir genau hinsehen, entpuppt sich diese Aussage als der Ausdruck eines treuen Glaubens. Wir haben da zu Hause eine Familienandacht drüber gemacht und der Micha sagte, darf ich zitieren, krass, der gibt sein Leben für ein paar Kubikmeter Dreck. Aber dann mussten wir feststellen, dass es hier um mehr ging, als nur um den Besitz dieses Weinberges. Es ging nicht um eine Immobilie mit guter Lage. Sicher, der König Ahab, er sah darin seine Verwirklichung, um einen Kohlgarten anzulegen, steht hier. Und es hat fast den Anschein, dass er ohne diesen Kohlgarten gar nicht hätte weiterleben können. Aber unserem Naboth ging es hierbei um einen ideellen Wert. Und so lesen wir, der König kommt selbst zu seinem Nachbarn und macht ihm erstmal ein eigentlich ganz faires Angebot, oder? Hallo Naboth, wie geht's? Übrigens, ach, ich wäre interessiert an deinem Weinberg. Kannst den Preis bestimmen. Ich zahle jede Summe. Und wenn du willst, kannst du auch einen anderen Weinberg haben. Kannst du dir aussuchen. Klingt doch fair, oder? Oder nicht? Nun, warum ist der Naboth so dumm und geht da darauf nicht ein? Wisst ihr, der Wert von Dingen geht zurück auf die Person, von der man es bekommen hat. Und dieses Land wurde Israel nach der Wüstenwanderung von Gott gegeben. Nach dem Auszug aus Ägypten hat er es schon versprochen gehabt. Seit Abraham redet die Bibel davon, dass er seinem auserwählten Volk ein Erbteil, ein Land gibt. Und das tat er auch. Er hat jedem Stamm und jeder Familie das Land gegeben. Auch um es zu bewahren. Sogar die Gesetze im dritten Buch Mose sind daraufhin ausgerichtet, dass niemals eine Familie, ein Stamm, sein Land dauerhaft verkaufen kann. Und das stand für Naboth dahinter. Es war das Land ihrer Freiheit, ihrer Verheißungen und das Land, über das der kommende König kommen würde. Das Land, in dem Gott den Gesalbten senden würde. Das Land, in dem der Messias kommt. Das Land, in dem das Problem des Todes und der Auferstehung gelöst werden würde. Und sein Stück von diesem Land herzugeben, das war für Naboth undenkbar. War es doch auch Gottes Gebot, dieses Land nicht zu verkaufen. 3. Mose 25, Vers 23. Und das Land soll nicht endgültig verkauft werden, denn mir gehört das Land, denn Fremde und Beisassen seid ihr bei mir. Das ist Gottes Aussage an sein Volk. Und so steht Naboth in dem Dilemma, entweder gegen den König zu entscheiden oder gegen den König der Könige. Nun, der König ist mächtig. Er ist sichtbar. Und er ist sehr nah. Aber das scheint unseren Helden hier nicht zu stören. Er ist überzeugt von Dingen, die man nicht sehen kann. Er weiß, wie man mehr Gehorsam schuldet. Und so ist seine Antwort eine sehr vorsichtige, auch wenn es uns im ersten Moment in unseren Ohren komisch klingt. In dieser Kultur ist diese Antwort als absolut höflich, aber bestimmt einzustufen. Nun, wie hättest du diesem König geantwortet? Nun, Naboth war ihr Nachbar. Er kannte die beiden schon länger. Und sicher waren ihm seine Gewissenslosigkeiten und ihre Brutalität lang bekannt. Aber er fürchtete Gott und seine mittlerweile 600 Jahre alten Gebote mehr. Da ging Ahab in sein Haus, missmutig und wütend über das Wort, das der Jezreeliter Naboth zu ihm geredet hatte, dass er gesagt hatte, ich gebe dir das Erbe meiner Väter nicht. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Gesicht ab und aß nichts. Da kam seine Frau Isabel zu ihm hinein und sagte zu ihm, warum denn ist dein Geist missmutig, warum isst du nichts? Er sagte zu ihr, weil ich zu dem Jezreeliter Naboth geredet und ihm gesagt habe, gib mir deinen Weinberg für Geld. Oder wenn es dir gefällt, will ich dir stattdessen einen anderen Weinberg geben. Er aber sagte, ich gebe dir meinen Weinberg nicht. Da sagte seine Frau Isabel zu ihm, du übst doch jetzt die Königsherrschaft über Israel aus. Steh auf, iss und lass dein Herz fröhlich sein. Ich werde dir den Weinberg des Jezreeliters Naboths geben. Dann schrieb sie Briefe im Namen Ahabs und siegelte sie mir am Siegel zu und so weiter. Und dann nimmt das Unrecht seinen Lauf. Und kommt euch hier nicht die Frage sofort in den Sinn, was ist mit Gottes Gerechtigkeit? Ist das denn gerecht, oh Gott? Wieso lässt Gott das zu? Würde die Bild-Zeitung hier sofort wieder titeln. Ist das denn nicht derselbe Gott, der die ungerechten Kanaaniter aus ihrem Land vertilgen ließ? Ist das nicht derselbe Gott, der Israel Sieg und die Übermacht schenkte? In der Zeit der Richter? Ist es nicht derselbe Gott, der auch die Baalspropheten am Berg Karmel so vorgeführt hatte und den Elia bewahrt hat, sodass er entkommen konnte? Warum lässt er das hier geschehen? Lohnt es sich denn nicht, wenn man sich an Gottes Gebot hält? Nun, scheinbar erstmal nicht. Nicht immer auf dieser Welt. Das weit verbreitete Wohlstandsevangelium will uns ja immer wieder verkünden, wenn du glaubst, bestehst du deine Prüfung. Wenn du glaubst, wirst du wieder gesund. Wenn du glaubst, bleibst du gesund. Wenn du glaubst, wirst du Erfolg haben, Gesundheit und Güter bekommen und behalten. Aber was machen wir dann mit solchen Geschichten, der von Naboth oder der von Johannes dem Täufer, den seine Moralpredigt und sein Gottvertrauen erst die Freiheit und später aus einer Partylaune raus seinen eigenen Kopf kostete? Was ist mit Jeremia, der so leidete, und vielen anderen in der Bibel und in der Kirchengeschichte, die wir ja dann nur als erfolglose Loser identifizieren können, wenn wir dieses falsche Evangelium glauben oder verkünden? Allzu gern gehen wir über solche Stellen in der Bibel leichtfertig hinweg. Und wenn wir Biografien von leidenden Gottesmännern und Frauen in die Hand bekommen, dann wissen wir zwar, wir sollten das mal lesen, das täte unserem Glauben gut, aber allzu leicht verschieben wir das dann wieder. Ich habe immer gesagt, ich muss Wichtigeres lesen, Lehrbücher, Kommentare, Apologetik. Aber als ich selbst sehr mit Unrecht zu kämpfen hatte, hatte ich mal das Buch von Samuel Lemp gelesen. Ich wollte es eigentlich mitnehmen, ich habe es vergessen. Samuel Lemp, China, ein Glaubensheld und ein Mann, mit dem Gott sehr viel vorhatte und den er sehr leiden ließ. Und dieses Buch hat mich schwer getröstet. Und deswegen möchte ich auch eine Beobachtung über diesen Abschnitt titeln. Eine Beobachtung, die heißt: Gott sucht seine Treuen heim und prüft ihren Gehorsam durch Leid. Erst wenn ich anfange, Gott das auch zuzutrauen, fange ich an zu verstehen, was es bedeutete, dass selbst unser Herr Gehorsam lernen musste. Erst wer seinen Gehorsam mit einem Preis bezahlt, weiß, dass es übernatürlichen Glauben braucht und dass er den geschenkt bekommen hat. Es ist nicht so, dass Naboth diese alten Gesetze einfach nur in den Kram passten und dass er deswegen gegen den König anstinken wollte, damit er seinen geliebten Weinberg behalten kann. Nein, er trifft seine Entscheidung im Gehorsam an seinen Gott, an dessen Gebote und in Gedenken an sein Erbe von Gott. Es ist ihm so um Gottes Willen zu tun, dass er es einfach nicht schafft, opportunistisch zu sein. Er sucht nicht seinen Vorteil, er sucht die Ehre Gottes. Wie kann er sowas tun? Was hat er, was andere nicht haben? Da gibt es ein sehr schönes, kurzes, aber sehr inhaltsschweres Gedicht, das dieses klar macht. Der eine fragt, was kommt danach? Der andere, ist's recht? Und also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Freiheit. Freiheit, das ist das, was der Naboth hatte. Er hatte im Glauben die Freiheit, gehorsam das zu tun, was Gott die Ehre gab. Er war nicht versklavt. Er war nicht Sklave der Sünde, dass er gewohnheitsmäßig gegen Gott handelte. Und er war auch nicht Sklave der Menschen, die ihn unterdrücken wollten. Und er war auch nicht Sklave seines Egos, dass für ihn das Beste gerade gut genug gewesen wäre. Nein, er war frei, das Beste, den Weinberg, den Gehorsam, sein Leben zu geben. Denn er war losgekauft von der Sünde. Er glaubte, er wusste, er muss nur den Blick heben und die Sache aus der Perspektive der Ewigkeit betrachten, damit er frei ist, das Richtige und das Gute zu tun und zu sagen. Hast du auch diese Freiheit? Wirst du sie zur Verfügung haben, wenn Gott dir deine Glaubensprüfung sendet? Was denkt ihr? Wie sah es in dem Herzen Nabots aus, als ihm klar wurde, was ihm nun geschehen würde? Nun, wir wissen es nicht, denn der folgende Bericht ist fast lakonisch und extrem sachlich. Aber ich bin sicher, dass Nabot dem Herrn in seinem Herzen sang und spielte. Und dazu, liebe Schwester, dazu, lieber Bruder, bist auch du berufen. Epheser 5 sagt uns, kauf die rechte Zeit aus, ab Vers 16 bis 20. Kauf die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit oder in eurem Herzen singt und spielt und sagt, alle Zeit, für alles, dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wann wird deine Prüfung kommen? Wirst du bereit sein? Der eine fragt, was kommt danach? Der andere ist's recht. Und also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Und der Knecht, der fragt immer nur, wenn ich das tue, was wird aus mir? Was wird werden aus mir? Wie wird es mir ergehen? Aber der Freie fragt, ist es recht? Ist es biblisch? Ist es Gottes Wille? Er weiß, wo es geschrieben steht, wenn er sein Leben darauf einsetzt. Und das ist Freiheit. Der Opportunismus, er führt zum Erfolg. Er führt zur Beliebtheit. Aber der Glaubensgehorsam führt dazu, einen Preis bezahlen zu können, der vom Glauben zeugt. Wisst ihr, der Götze unserer Zeit oder ein Götze unserer Zeit ist der Erfolg. Gar nicht lange her, am Karfreitag, haben wir hier unseren Heiland betrachtet, wie er ohne auf persönliche Belange zu achten den höchsten Preis bezahlt hat. Und seine Motivation war aber, seinen Gott zu ehren und ihm zu gehorchen. Und genau so auch unser Nabot. Bei beiden sieht das nicht wie persönlicher Erfolg aus, oder? Sondern nach außen musste man meinen, das sind beide verirrte Stürrköpfe, die umsonst ihr Leben opfern. In unserer Kultur zählt sowas nicht. Erfolg zählt. Und der drückt sich aus in Beliebtheit, in Zahlen, in Tabellen, in Platzierungen. Und wir fangen an zu glauben, was Erfolg hat. Nun, das muss richtig sein. Und das ist die falsche Gleichung unserer Zeit. Und dabei gilt ganz allgemein, wie ja immer, der Zweck heiligt ja die Mittel. Und so könnte man auch sagen, der Erfolg heiligt die Mittel. Und leider ist der Erfolg nicht nur ein Götze unserer Zeit, nein, er hat auch die Gemeinden Gottes erobert. Und er hat sein Volk erreicht. Und immer, wenn wir die Dinge tun, die wir tun, und wenn wir sie so machen, wie sie den meisten Erfolg versprechen, statt so, wie wir sie nach Gottes Wort und Willen tun sollen, kann sein, wir opfern diesem Götzen. Wenn wir fragen, wie bekommen wir die meisten Zuhörer, Mitglieder, Zufriedene, auch dann betreiben wir unter Umständen Götzendienst. Ich möchte damit nicht sagen, dass Erfolg im Reich Gottes kein Kriterium sein darf. Versteht mich nicht falsch. Und also ist es auch überhaupt nicht falsch, für Erfolg zu arbeiten und für Erfolg zu beten und den dann auch Gottes Hand, aus Gottes Hand dankbar zu nehmen. Alles gut. Aber es darf nicht das absolute und oberste Kriterium werden. Und liebe Gemeinde, können wir sicher sein, dass das nicht an mancher Stelle schon so ist? Prüft euch da. Es ist eine wichtige Frage, die wir uns als Gemeinde und jeder persönlich für sich stellen sollte. Läufst du dem Erfolg nach? In Psalm 16, Vers 4 heißt es, zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Götzen nachlaufen. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Wirtschaftlicher Erfolg kann wie im Beispiel Abrahams oder Lydias ein Gott gewollter Erfolg sein. Was wir aber verstehen müssen, ist, dass Erfolg in jedem Fall am Ende Gottes Segen ist. Dass er nicht allein durch unsere Cleverness zustande kommt. So, du kannst die Dinge nach allen Regeln der Kunst bearbeiten, aber wirst am Ende doch keinen Erfolg haben, wenn Gott es nicht segnet. Sind die Regeln deiner Kunst aber nur menschlicher Weisheit entlehnt, wird sich der Erfolg aber entweder nicht einstellen oder es wird kein wirklicher Erfolg sein. Kein Erfolg, der vor Gott oder der in Ewigkeit gilt und hält. Und nirgendwo in der Schrift steht, dass wir immer Erfolg haben werden, wenn wir ihm vertrauen. Nirgendwo steht, dass es uns immer gut geht, wenn wir gehorsam sind. Wisst ihr, diese Theologie, dass alles gut wird, wenn wir nur richtig glauben oder wenn wir nur gehorsam sind, die liegt unserer Krämerseele halt so nah. Und es ist für uns so schwer auszuhalten, wenn diese Rechnung halt mal nicht aufgeht. Wenn wir merken, wir sind nicht allein unseres eigenen Glückes Schmied. Wenn wir erstmal nichts bekommen für unseren Glauben. Weißt du, wenn du Kinder hast oder verheiratet bist, kannst du das vielleicht ein bisschen leichter lernen. Schau, deine Liebe gegenüber deinen Geliebten zeigt sich doch nicht darin, dass du was von den Lieben zurückbekommst, sondern darin, dass du ihnen einen großen Teil deines Lebens, deiner Zeit, deiner Kraft, deines Geldes schenkst. Auch wenn sie und wo sie es nicht verdient haben. Und wenn sie es nicht zurückzahlen können. Und Gott gebührt diese Hingabe doch noch viel mehr. Und er ist und bleibt souverän. Und er ist immer noch für eine Überraschung gut. Und du weißt nicht, wie er handeln wird. Du weißt nur, du sollst und kannst ihm vertrauen. Einer meiner großen Helden ist immer wieder der Daniel, beziehungsweise der Daniel und seine Freunde. Leider lesen wir ihre Geschichte wahrscheinlich oft durch die falsche Brille. Wir kennen ja die Geschichte schon seit dem ersten Mal, als sie vor diesem Feuerofen stehen. Und wir wissen, Superhelden, und es geht ja gut aus mit den dreien. Wir haben einen treuen Gott. Und im Hinterkopf fangen wir wieder mit unserer alten Gleichung an. Vertrauen und Glauben gibt Erfolg. Und dabei überlesen wir völlig, was Daniel in Unwissenheit über den Ausgang der Sache dem Nebukadnezar vor dem Ofen antwortete. Daniel 3, 16 bis 18 heißt es, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern, ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, König, wird er uns retten. Oder ob nicht. Das heißt so viel, und wenn nicht. Es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen. Wisst ihr, wie die richtige Gliederung lautete, auf die diese drei Freunde vertrauteten? Die stehen in 1. Timotheus 6, Vers 6. Die Bibel ist auch ein bisschen ein Mathebuch. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit, aber ist ein großer Gewinn. Die drei wussten ganz genau, das kann jetzt richtig teuer werden. Und trotzdem glaubten sie. Gottseligkeit und Genügsamkeit, großer Gewinn. Ich gehorche dir und es ist mir genug, wenn ich selbst darüber noch den Preis zu zahlen habe. Die Genügsamkeit muss darin bestehen, dass wir einen Weg, den Gott fordert, aber der sich uns nicht erschließt, trotzdem annehmen. Und wir sollen darüber dankbar sein. Danke, Herr, dass ich diesen Weinberg für dich behaupten durfte. Danke, dass du mich dazu jetzt nicht mehr brauchst. Danke, dass du auch ohne mich diesen Weinberg verteidigen wirst. Danke, dass du mich nun zu dir holst. Vielleicht hat Naboth so gedacht. Wisst ihr, einen Weg zu gehen, der gefordert ist, aber der sich uns erklärt, den wir verstehen, der uns gut behandelt, das ist leicht. Und das ist Wandeln im Schauen. Aber das, was Naboth tat, das ist Wandeln im Glauben. Johannes 20, Vers 29 heißt, glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Das ist die Situation Naboths. Gott sucht hier einen Treuen, einen hingegebenen Heim. Er prüft den Glauben des Treuen. Und der ist gehorsam, auch wenn es weh tut. Und er schaut nicht auf sich oder auf Erfolg. Und die Heimsuchung des Treuen, sie hat auch eine Kehrseite. Und die bedeutet, dass die Bösen, dass die Ungehorsamen, dass die Ungerechten erfolgreich sind. Das ist so und das können wir hier nicht nur hier beobachten. Schauen wir mal, wie diese miese Intrige, wie am Schnürchen funktioniert. Ein egoistischer und bockiger König, eine brutale Königin, völlige unmoralische Helfershelfer, menschenfürchtige Beamte, wie ein kleines Kind, das sein neues Spielset durchsetzen will, initiiert Ahab hier eine Reihe Dominosteine, die alle umkippen bei der ersten bedrängenden Frage. Eine Dominokette des Verderbens. Und jeder in dieser Kette schaut nur darauf, was für ihn am besten ist. Der König hat seine Gärtnerseele entdeckt, will Kohlköpfe züchten. Ja, steht da. Die Königin weiß, wenn der sein Spielzeug hat, dann habe ich die Macht. Und sie zeigt ihm, was sie von ihrem Vater gelernt hat. Wie man sich holt, was man will, wenn man an der Macht ist. Sie sagt quasi, du brauchst dich weder der Moral noch den Gesetzen zu beugen. Heule nicht, du bist doch das Gesetz. Na und? Die Helfer und die Helfershelfer, die wissen, wenn wir uns ganz ruhig verhalten und alles machen, was die so sagen, haben wir ein ruhiges, feines Leben. Und bekommen wir vielleicht noch eine Belohnung. Und so ist das mit den Mächtigen dieser Welt. Die haben gelingen. Und seht mal, wie perfide diese Isabel das Ganze in der Öffentlichkeit darstellt. Wir lesen, sie ruft ein Fasten aus und lässt Naboth oben an im Volk sitzen. Sie veranstaltet so etwas wie eine heilige Versammlung des ganzen Volkes. Ein Fasten war immer dann angesagt, wenn man Sünde von einer Person oder von einem ganzen Volk bekennen musste. Fasten war aber auch immer eine Konzentration auf Gebet. Und so fastete man fast immer, wenn man ernsthaft nach Gott gewollten Entscheidungen suchte. So war das Ganze ein Untersuchungsgericht mit einer Gottesentscheidung, die Gott aber nie getroffen hatte. Der Gott, der hier entschied, das war ganz allein Isabel. Eine der finstersten Gestalten in der ganzen Schrift. Und sie engagierte dann ja auch noch die zwei ruchlosen Männer gegen Naboth zu zeugen. Und so war es in der Öffentlichkeit schon gar nicht mehr anders wahrzunehmen, wie die Beschuldigung lautete: Gotteslästerung und Königslästerung. Israel war ja ein Königreich von Priestern und Propheten. Und vielleicht spielte das Ganze ja darauf an. Der König war ja immer von Gott eingesetzt. Wer also den König lästerte, wer dem König widersprach, widersprach Gott. Natürlich nur in den Augen dieser Isabel. Denn in Wahrheit stand ein König ja auch unter der Autorität Gottes. Aber nicht so die beiden. Sie wollten das nicht. Sie machten sich selbst zu Gott und zur obersten Autorität Und wisst ihr, das ist, das möchte ich nochmal betonen, die Schwierigkeit der heutigen Botschaft. Die kamen damit durch. Isabel ließ später sogar noch die zwei Söhne Nabots töten, damit niemand einen Erbanspruch stellen konnte. Was sie tat, das tat sie gründlich. Und Gott, er lässt es zu. Oder? Wisst ihr was? Ich gehe sogar so weit zu sagen, Gott sendete es. Gott wollte das so. Er prüft seine Getreuen. Er prüft seine hingegebenen Knechte und lässt sie manchmal auch noch selbst die Zeche bezahlen. Nabot bezahlte mit seinem Leben. Und wir lesen keine letzten heldenhaften Worte. Wir lesen nichts mehr von seinem geistlichen Vermächtnis. Wir lesen nur in trockenen und lakonischen Worten, wie die herzenslosen Helfershelfer das alles ausführen und ihn zu Tode bringen. Und wären die nicht gewesen, dann hätten die Bösen am Ende nicht obsiegt. Und das ist bis heute so. Die Bösen sind einfach in der Überzahl. Und außer Nabot ist hier niemand, der zu seinen Überzeugungen, zu seinem Glauben oder zur Wahrheit steht. Und nun stellt sich uns am Ende die Frage, wie steht es mit unserer Hingabe? Wie steht es mit unserer Standhaftigkeit? Wie weit sind wir? Werden wir treu sein? Werden wir bereit sein? Ich weiß nicht, wann ich geprüft werde. Und worin? Ob es nur Bedrängnis gibt? Oder ob ich die Gnade erleben darf, für ihn leiden zu dürfen? Vielleicht sogar für ihn sterben zu dürfen? Wie weit wird mein Glaube mich da tragen? Welche Loblieder werde ich in der Not singen? Welche Bibelverse und welche Lehren werden mich tragen, wenn es soweit ist? Wenn die Zeit immer böser und böser wird, werde ich die Augen davor verschließen und hoffen, dass mich diese Welt verschont? Oder werde ich verstehen, dass Gott die Seinen prüft und das dann nicht als eine persönliche Strafe annehmen, sondern dass es seine Gnade ist? 1. Petrus 2, 19 bis 20. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Sind wir bereit, für Gerechtigkeit zu leiden? Und können wir im Glauben ertragen, dass das Böse und der Böse auf dieser Welt gewinnt, oft gewinnt, und dass wir dann auch noch die Zeche zahlen müssen? Weißt du, wenn du sowas Verrücktes überhaupt nur schon anstrebst, dann hast du Glauben. Glauben, wie uns im Hebräer 11 erklärt wird. Glaube, der dich deinem geliebten Herrn näher bringt. Eins noch. Und dazu fehlt uns heute leider die Zeit. Als Nabot schon in der Ewigkeit weilte, da wird ihm offenbar, dass Gott am Ende keine Sünde ungestraft lässt. Das kommt in der Folge der Geschichte auf, ich empfehle es zu lesen. Aber der Nabot, der war schon tot. Und sein Weinberg, er war weg. Und seine Söhne waren auch gestorben. Und mich beeindruckt, dass von Nabot nicht ein Wort zurückgenommen wurde. Von dem Satz, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich das Erbe meiner Väter gebe. Mir kommt vor, als hätte der Nabot ganz früh in dieser Begebenheit hier in Vers 3 schon genau diese Perspektive gehabt. Diese Ewigkeitsperspektive. Ohne diesen Blickwinkel aus der Ewigkeit wird nämlich Glauben immer schwer bleiben. Daher gebe euch, dass ihr diesen Blickwinkel habt.